Willkommen zurück zur Innenwelt des Wortes. Jetzt geht es um Christus, Messias und Gesalbter. Was sagt uns nun das Wort Christus? Zuerst einmal ist dieses Wort die griechische Übersetzung des hebräischen Maschiach, Messias also. Das könnte schon heftige Emotionen pro wie contra hervorrufen, also Macht, Wollust, Rechthaberei. Der Mensch mit dem Atem Gottes in sich aber kann nur von der Sehnsucht nach Ewigkeit, von Sanftmut, vom Gönnen alles Guten für die Kreatur, von Sehnsucht nach einer göttlichen Gerechtigkeit, einer ewigen bewegt werden. Was will also dieses Wort in deutscher Übersetzung Gesalbter uns sagen? Geht es hier nur um die Tatsache, dass ein bisschen Öl auf das Haupt dieses Menschen gegossen wird? Oder ist er schon bei der Geburt oder vor der Geburt gesalbt? Ich denke bei solchem Salben immer Vorsicht, dass es nicht in die Augen fließt oder das Haar muss dann sehr fettig sein. Es ist gleich lächerlich, wie wenn ich denke, Gott brauche geschlachtete Tiere, ihr Blut, Eingeweide, Leber, ihm behage der Geruch des verbrennenden Tieres oder Gott möchte gern gewisse Völker mit Stumpf und Stiel ausrotten oder er sei eifersüchtig, schnell verletzt, Wut entbrannt. Vielleicht ist es wirklich einmal gut, den Wahnsinn solcher Vorstellungen beim Namen zu nennen. Aber auch eine sogenannte symbolische Erklärung ist für mich meist abstoßend. Zu viel menschliche Willkür ist dabei im Spiel und zu viel Wahn kam aus diesen Erklärungen hervor. Die Emotionalität bei Machtansprüchen und ihrer Ablehnung sollte uns doch eines Besseren belehrt haben. Beispiele erübrigen sich hier, da diese Besessenheiten nur allzu bekannt sind. Lassen wir also das Wort Maschiach 40.310.8 in aller Klarheit des Wortes zu uns sprechen. Es kommt vom Begriff des Salbens her und nennt den, der gesalbt ist. Und seit jeher wird dann erzählt, dass dieselben Buchstaben, die das Wort Salben, Maschach bilden, Mem, Shin, Chet, also 40, 308, auch die Zeichen des Wortes für Freude, erfreuen, sich freuen sind, nämlich Sameach, 340, 8. Und spricht der Engel dort nicht zu den Hirten von einer großen Freude, die für das Volk sein wird? Was bedeutet nun das Salben? Womit wird gesalbt? Was ist dieses Salböl? Aus der Bibel des Alten Testamentes kennen wir das Salben bei den Priestern, dem Hohenpriester und dem König. Ist das nur irgendeine Zeremonie aus primitiven Zeiten? Dazu möchte ich zuerst die Frage nach dem Öl beantworten. Das Öl, mit dem gesalbt wird, stammt von der Olive. Wir kennen sie schon aus der biblischen Reihenfolge der Früchte der Erde her. Dort ist der Weizen die erste Frucht, der Erstgeborene. Dadurch erhält das Brot seine besondere Bedeutung. Die Frucht des sechsten Tages, des Freitag, ist die Olive, wie der Weizen die des ersten Tages, des Sonntags darstellt. Man denkt dann zum Beispiel an den Ölberg, der in der Bibel der Olivenberg, Har-Ha-Se'etim genannt wird. Die Olive, Frucht des Freitag, kommt in der Bibel zuerst in der Geschichte des Noah vor, wo die Taube, hebräisch Jona, beim zweiten Ausflug ein Olivenblatt zurückbringt. Noah wird dann klar, dass die Welt wieder bewohnt werden könnte. Das Ölblatt ist ein Zeichen, dass etwas Neues kommt. Ich denke auch an den Prophet Jona, der also Taube heißt, und an das Zeichen des Jona in Matthäus 12, 39 bis 41. Die Überlieferung im Judentum erzählt, dass die Taube, als sie das Ölblatt zu Noah bringt, sagt, ich nehme das Bittere vom Herrn, denn ich weiß, es kommt schon das Süße. Wir können hier auch an Maria denken, die dasselbe in ihrem Namen aussagt. Der Freitag ist doch der Tag der Kreuzigung. Sie steht parallel zur Katastrophe mit der Schlange und der Frucht vom Baum des Wissens. Am Abend vorher, biblisch, also schon der Freitag, ist Jesus in Gethsemane, einem Hain, einem Garten. Dieser hebräische Name bedeutet Ölpresse. Gad 3400 ist eine Presse und Schemen 340-50 ist Öl. Was Archäologen, Philologen oder Historiker auch sagen mögen, dieser Name, dieses Wort ist nun einmal Ölpresse, wo die Oliven zu Öl gestoßen werden. Das ist der Garten Gethsemane. Jesus ist dann, wie im Zeichen des Jona gesagt, 3 Tage und 3 Nächte verschwunden. Wir ersehen aus der Bibel, dass er vom Freitag als erstem Tag, dann dem Samstag als zweiten Tag bis zum Sonntagmorgen verschwunden ist. Man könnte auch sagen, die 3 Tage und Nächte seien die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Ab Freitag wird die Olive gepresst, bis Sonntag früh. Wenn der 3. Tag, der biblisch schon am Samstagabend anfängt, seine Mitte erreicht. Am Sonntag ist das Öl bereit, das Pressen nahm die Dauer dieser 3 Tage und Nächte in Anspruch. Nun aber ist Schemen, das Wort für Öl im Hebräischen, merkwürdigerweise der Stamm vom Wort Acht, Schmona. Öl ist im Hebräischen 340-50 und Acht 340-50, 5. Die 5 ist das weibliche Suffix des Wortes, gehört also nicht zum Stamm. Es ist etwas ganz Besonderes, dass das Wort Acht, was nach jenseits der 7 der Schöpfung kommt, mit diesem aus der Olive des Freitags gepressten Öl identisch ist. Heißt es bei Johannes nicht, das Wort ist Gott? Wie sonst könnte mit allen Wundern des Wortes, die wir schon kennen, so etwas möglich sein? Bevor biblisch-geschichtlich der Sonntag der Auferstehung erzählt wird, enthält die Sprache schon die Bedeutung vom 3. Tag nach dem Freitag, der zum astronomisch, also zeitlich unmöglichen 8. Tag wird. Das zeitlich Unmögliche ist verborgen im Wort schon da. Das Öl bedeckt, wie im Alten Testament gesagt, im Prinzip den ganzen Körper, die ganze Erscheinung des damit Gesalbten. Der 8. Tag, die neue Welt umhüllt, schützt und verbirgt den alten, den vorigen Menschen. Bis dahin geht dieses Öl, dieses Achte, in den Menschen hinein oder es wird zum Leuchten und Beleuchten benutzt. Im Menschen also, in seiner Verborgenheit, ist dieses Neue möglicherweise schon da. Nun aber erscheint alles neu. Jetzt sind der neue Himmel und die neue Erde da. Das ist die Botschaft des Engels an die Hirten. Der Mensch als Hirte seiner eigenen Vielfalt erfährt, gerade weil er in der Finsternis der Nacht dennoch wacht, dass der Messias heute, also in der Gegenwart, schon geboren ist. Der Christus als der Gesalbte, als der Messias erscheint schon im Glanz des 8. Tages der Erlösung. Das Wort Herr haben wir schon besprochen. Hier sei nur auf das Nennen dieses Namens im Hebräischen mit dem Wort Adon oder Adonai hingewiesen. Es meint einen, der herrscht, einen Herrn also. Aber das Wort hat einen merkwürdigen Aufbau. Es ist dem Namen Adam, Mensch, in seiner Struktur sehr ähnlich und beide Worte Adon und Adam sind gebaut auf das Wort Ed, hebräisch für Dunst, der von der Erde aufsteigt, da Gott den noch für das Wachstum fehlenden Regen hervorbringen möchte. So erzählt in 1. Mose 2 die Verse 5 und 6. Der von der Erde aufsteigende Dampf ist die Sehnsucht der Welt, des Menschen, nach jenem Regen. Der Regen macht die Erde fruchtbar. Er kommt aus den Wolken am Himmel. Das ist die Erscheinung, das Äußere. Der Mensch aber sehnt sich nach dem Wort aus dem Himmel. Er lebt doch nicht vom Brot allein, sondern von dem, was von Gott kommt. Er sehnt sich nach einem Lebenssinn, nach Liebe, gerade weil er die Welt der Gesetze als Ausgangspunkt für die jetzt neue Welt empfindet. Er möchte im Bild und Gleichnis Gottes durch die Liebe seine Seite des Inneren mit seiner Seite des Äußeren verbinden. Und dazu braucht es das Wort Gottes aus dem Himmel, braucht es den Heiligen Geist, der dieses Wort von dort hierher bringt. Das Wort et, Dunst also, schreibt sich Aleph Dalet, 1,4. Sobald et mit seiner Sehnsucht zum Himmel aufsteigt, wie es in der Bibel heißt, und die Erde dabei drängt, macht Gott den Menschen, den Adam, aus dem Staub Afar dieser Erde Adama, und er bläst ihm seinen Atem, sein Inneres also, ein. Wir staunen. Dieser aufsteigende Dunst erzählt von der 1,4, der Aleph Dalet. Und der Mensch, der nun gebildet wird, heißt in der Erzählung Adam, also nach den Zeichen 1,4,40. Und der herrschende Herr, der nach der neuen Dimension der Liebe gerade durch sie, durch Sanftmut und Gnade herrscht und nicht nur nach dem Gesetz, nicht nach dem, was vor dem Regen war. Denn das herrschte durch Kraft, durch Gewalt in der Erwartung, dass der Mensch sich nach dem Neuen, nach der Liebe sehnen würde. Dieser Herr ist Adon in den Zeichen 1,4,50. Der Unterschied aber zwischen dieser 40 und der 50 ist im Erzählen entscheidend. Die 40 kennt man als Maß der Zeit. Wir denken an die 40 Tage am Sinai in der Wüste, an die 40 Jahre des Weges aus Ägypten ins gelobte Land, an die 40 Tage von der Auferstehung bis zu Christi Himmelfahrt. Und die 50 lässt schon gleich denken an Jehoshua im Alten Testament, der doch der Sohn des Nun heißt, und Nun ist im Hebräischen das Zeichen der 50, bedeutet auch Fisch. 50 als Abschluss der 1,4 ist also wesentlich, wie das Pfingsterlebnis, das 10 Tage nach der Himmelfahrt, also am 50. Tag stattfindet. Im Alten Testament ist der 50. Tag nach der Erlösung aus der Knechtschaft der Tag, an dem Gott das Wort offenbart. Das Wort Adon, Herr, in diesem Sinn, ist diese 1,4,50. Und der Erdboden Adama ist auch die weibliche Form von Adam, nämlich 1,4,40,5, wobei die 5 wiederum nur die weibliche Endung anzeigt. Nun ist das gleiche Wort 1,4,50 auch eine Schwelle, zum Beispiel in 2. Mose 36, 24, eine Schwelle in der Wohnung Gottes. Diese Schwellen sind immer wie Zwillinge miteinander verbunden. Der Herr als Adonai und der Herr als Tetragramm, als das immer gegenwärtige Sein. Es bleibt uns jetzt noch das Wort Stadt Davids. Hebräisch heißt sie Ir David. Eine Ansiedlung gilt als Stadt, wenn sie von einer Mauer umschlossen ist. Sie stellt im Allgemeinen biblisch eine Gefahr dar. Es heißt in der jüdischen Überlieferung, man danke Gott, heil aus einer Stadt herausgekommen zu sein. Die Gefahr besteht in der Ummauerung, die eine Stadt von der Welt abschließt, weil man dann meinen könnte, man sei die ganze Welt, es gäbe nichts anderes mehr. Wie man sich selber auch so wichtig nehmen kann, dass man nichts außerhalb seiner Person gelten lässt. Aber für Jerusalem gilt, trotz ihrer Mauer, der Sinn des Namens David. Wer sein Schicksal als Liebe Gottes empfindet, weiß, dass diese Liebe die ganze Welt, die ganze Kreatur umfasst. Es ist deshalb die Stadt, welche die Liebe Davids erhält, auf dessen Sohn man doch sehnsüchtig wartet. Ob der Engel Jerusalem meint, ist nicht einmal klar, denn Bethlehem ist doch der Ort, wo David geboren wurde und wo jetzt der Sohn Davids geboren wird. Es geht ja auch nicht um verschiedene Städte. Es geht um den Ort des David, des Geliebten, und dort wird dieser Sohn geboren. Die Hirten brechen in der Nacht nach Bethlehem auf. Dort sehen sie dann, dass das vom Engel Gesprochene eine Tatsache ist, und sie erzählen dort, was sie vom Engel gehört hatten. Die Übereinstimmung von Verborgenem und Erscheinendem ist eben ein Zeichen dieser neuen Zeit. Das waren die Ausführungen von Friedrich Weinreb zu Christus, Messias und Gesalbter In der nächsten Episode geht es um die Beschneidung. Soweit und bis dahin, bleibe behütet.